Hallo und ganz herzlich willkommen beim heutigen Bremer Wortboten, dem Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen. Die Moderatoren der heutigen Gesprächsrunde, Martina Bauer und Andreas Jungblut, diskutieren mit Michael Isfort aus Köln aktuelle Probleme der Personalsituation und Versorgungsqualität in der Intensivpflege sowie die möglichen Konzepte zur zukünftigen und dringenden Ansatzfindung von Problemlösungen. Diese Problemfelder repräsentieren den Forschungsschwerpunkt von Professor Dr. Michael Isfort, der als Professor für Pflegewissenschaft an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln seit Jahren mit öffentlich diskutierten Begriffen wie Pflegenotstand, Fachkräftemangel, Berufsmüdigkeit und Burnout konfrontiert ist. Wir alle sind derzeit dabei aufgeschreckt durch ein sehr provokantes Wort, Flexit. All diese Problemfelder sind aber tatsächlich von größter, grundlegender und praktischer Bedeutung für die gesamte Intensivmedizin und Intensivpflege. Und genau dazu gibt es aktuelle Forschungsergebnisse, die heute hier diskutiert werden sollen. Ich erwähnte es bereits beim letzten Mal. Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir Sie bis zum 33. Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege in Bremen im Februar 2023 mit ausgewählten, interessanten und aktuellen Themen aus der Intensivmedizin, Intensivpflege und Notfallmedizin auf dem Laufenden halten. Wir hoffen, dass uns das auch heute mit einem der bedeutendsten Schwerpunkte der Intensivpflege gelingt. Nun, ich freue mich wieder darüber, dass Sie uns eingeschaltet haben und übergebe gern an die Moderatoren der heutigen Sendung.
Liebe Freunde des Bremer Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege, mein Name ist Andreas Jungblut, ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie, Pflegewirt und Pflegewissenschaftler aus Brachbach in Rheinland-Pfalz. Und ich begrüße Sie herzlich zu unserem aktuellen Audio-Podcast zum Thema Studienergebnisse. Ein Flexit ist nicht auszumachen. Wir freuen uns, Professor Dr. Michael Isfort vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung als Projektleiter der Studie Berufseinmündung und Berufsverbleib in der Pflege in NRW heute begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Als Co-Moderatorin darf ich Frau Martina Bauer, Fachkrankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie, Berufspädagogin, Bachelor of Arts in Gesundheits- und Sozialmanagement, Master of Arts im Management von Organisationen und Personal im Gesundheitswesen begrüßen. Sie leitet die Weiterbildungsstätte Stiftung St. Marienhospital in Lünen. Liebe Martina, auch dich heiße ich herzlich willkommen.
Vielen Dank, Andreas.
Professor Dr. Michael Isfort ist unser heutiger Gast. Er ist Krankenpfleger, Pflegewissenschaftler und tätig als Professor der Pflegewissenschaft und Versorgungsforschung an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Köln und zugleich stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung, DIP e.V. Er begleitete und leitete im Rahmen seiner Forschungstätigkeit bereits über 60 Projekte. Neben den Veröffentlichungen der Untersuchungsergebnisse der jeweiligen Studien und Gutachten veröffentlichte er über die vergangenen 2 Jahrzehnte weit über 100 Zeitschriften, Artikel und Buchbeiträge. Als Projektleiter der am DIP durchgeführten Studie Berufseinmündung und Verbleib in der Pflege in NRW sagt er: Hinweise auf eine kurze Berufsverweildauer und einen Flexit lassen sich in der Gesamtbetrachtung nicht ausmachen. Fakt ist, die Zahl der versicherungspflichtig beschäftigten Pflegenden in NRW steigt weiter an. Die Aussage hat Kraft und irritiert zugleich, wo doch so häufig über Befragungen berichtet wird, in denen erkennbar ist, dass viele Pflegende Bedenken äußern, den Beruf bis zur Rente auszuüben. Sie äußern sich auch dazu, über einen Ausstieg aus dem Pflegeberuf bereits nachgedacht zu haben. Lieber Michael, wie passt das zusammen und was ist davon zu halten, dass ein drohender Auszug der Fachkräfte aus dem Pflegeberuf, genannt Flexit, in den Medien permanent aufgegriffen wird?
Also ich glaube, wir müssen da den Blick wirklich nochmal etwas detaillierter drauf werfen. Das eine ist, Es passt aus meiner Sicht sehr gut nebeneinander, denn die Ergebnisse, die eben genannt wurden, also wenn ich Pflegekräfte befrage, denkst du über einen Berufswechsel oder über eine Berufsfeldveränderung nach, dann ist das noch keine Aussage zum Ausstieg, sondern es ist nur eine Aussage dazu, denkt derjenige über seinen Beruf nach, nicht mehr und aber auch nicht weniger. Aber bei den wenigsten resultiert hinterher tatsächlich ein Berufsausstieg. Und zu den Kennzahlen stützen wir unsere Arbeit auch auf die Daten der Bundesagentur für Arbeit. Das sind die genauesten Zahlen, die es zur sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege gibt. Und da sehen wir, dass in Nordrhein-Westfalen alleine zwischen 2017 und 2021 15.000 zusätzliche Gesundheits- und Krankenpflegekräfte sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Also deswegen können wir eben diese These von einem Flexit, von einem Berufsausstieg aus dem gesamten Beruf an der Stelle nicht stützen. Und auch zwischen 2019 und 2021 sehen wir eben einen weiteren Anstieg. Das heißt aber nicht, dass alle in diesem Beruf jetzt zufrieden sind oder nie darüber nachdenken würden, den Beruf zu wechseln. Aber die wenigsten werden es tun.
Nun, lieber Michael, bei deinen Ausführungen liegt es ja nahe, dass eine weitreichende Untersuchung über die tatsächliche Personalsituation in der Pflege notwendig war. Magst du uns kurz berichten, hinter welchem Hintergrund die Studie durchgeführt wurde und vor allem auch mit welchem Ziel?
Also die Studie hatte verschiedene Überlegungen. Das eine ist, uns hat es ja selber auch interessiert, zu gucken, wie genau sind denn eigentlich die Verteilungen, wie genau sind auch die unterschiedlichen Sektoren, wie ist die Berufsdemografie. Die ist ganz zentral, weil sie uns natürlich einen Hinweis darauf gibt, wie viele Pflegekräfte werden wir in Zukunft ersetzen müssen. Und fokussiert haben wir einerseits Auszubildende, die in den Beruf einmünden. Das waren also Auszubildende aus dem im dritten Ausbildungsjahr. Die haben wir befragt, was bringt euch in die Pflege? Was treibt euch dazu? Was sind auch eure Hinweise zur Ausbildungsqualität und auch zu den Motiven? Das zweite waren Pflegekräfte zu fragen, und zwar Pflegekräfte, die sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit arbeiten. Und da haben wir uns nochmal vergewissert, was sind denn Gründe, weswegen man in Teilzeit arbeitet, um auch nochmal dieser Frage nachgehen zu können, ist das denn überhaupt möglich, viele Personen, die in Teilzeit arbeiten, in Vollzeit zu bekommen? Was steckt da eigentlich für eine Idee dahinter? Und wir haben auch Träger von Einrichtungen befragt, mit der grundsätzlichen Überlegung, was denken Sie, was sind attraktive Arbeitgeber, woran machen Sie das aus, dass Sie ein attraktiver Arbeitgeber sein könnten oder sind? Und haben das abgeglichen mit den Daten der Pflegekräfte, die wir auch gefragt haben. Was ist denn eigentlich das, was ihr sagt? Wann ist ein Arbeitgeber für euch attraktiv? Also ganz viele unterschiedliche Facetten mit diesen drei Perspektiven. Pflegekräfte, die schon als Pflegekräfte arbeiten, Auszubildende und Einrichtungen. Und das macht diese Studie auch so spannend.
Lieber Michael, der Studienbericht umfasst ja insgesamt 146 Seiten. Und ist das ein Umfang, den nur wenige in der Lage sind, zügig mal durchzuarbeiten im Rahmen ihrer beruflichen sonstigen Tätigkeit? Kannst du uns die zentralen Erkenntnisse aus deiner Sicht nennen, aus eurer Studie?
Also das eine ist die Kennzahlen, die wir analysiert haben, also Sekundärdaten, sagen wir dazu. Das sind Daten, die gibt es nur nicht überall sofort öffentlich, sondern da muss man mit der Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeiten und sagen, könnt ihr uns eine Sonderauswertung machen? Welche Daten habt ihr denn eigentlich zur Verfügung? Das waren diese Ergebnisse, die erstmal aufgezeigt haben, wie viel Pflegekräfte haben wir? Wo haben wir eigentlich einen Zugewinn an Pflegekräften, sowohl in der Altenpflege als auch eben in der Gesundheits- und Kranken- und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege? Wie haben wir das regional einzusortieren? Wir haben uns da auch nochmal angeschaut, was ist denn eigentlich mit ausländischen Mitarbeitenden? Welche sind gewonnen worden oder aus welchen Ländern kommen auch die aus dem Ausland in Deutschland arbeitenden und zugelassenen Pflegekräfte? Da haben wir jede Menge Daten, die sich erst einmal damit beschäftigen. Wir haben eine Zunahme zu beobachten. Wir wissen, dass ausländische Fachkräfte überwiegend in Zentren, also in großen Städten arbeiten, aber für die ländliche Versorgung keine so große Rolle spielen können an dieser Stelle auch. Und wir haben eben auch noch daran oder darüber gearbeitet, Wie sieht das denn eigentlich mit der Berufsverweildauer aus? Denn auch das ist ja etwas, was wir immer wieder hören. Nach 5 Jahren würden Pflegekräfte aus dem Beruf ausstiegen. Und wir haben eben für Nordrhein-Westfalen gesehen, dass die Pflegekraft, wenn wir die so der Reihe nach aufstellen und sagen, wer ist als Neuestes dazugekommen und wer arbeitet denn am längsten da, dass wir in der Gesundheits- und Kranken- und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende ist die mittlere Person seit 18 Jahren in ihrem Job. Das heißt, die Hälfte der Leute in Nordrhein-Westfalen arbeitet schon über 18 Jahre in der Pflege und die andere Hälfte noch nicht so lange. Aber wir haben eben keinen Hinweis darauf gefunden, dass wir eine niedrige Berufsverweildauer hatten. Sonst hätten wir nicht die Anzahl der Pflegekräfte, die über 50 sind in dem Ausmaß, und wir hätten auch einen niedrigeren Median feststellen müssen. Das sind, glaube ich, schon mal ganz wichtige Ergebnisse. Und die anderen Ergebnisse, die zeigten nochmal auf bei den Auszubildenden, dass wir gesehen haben, die große Masse der Auszubildenden mündet in den Beruf ein. Also auch das etwas, was wir als Mythos immer gehört haben. Die Pflegekräfte, die ausgebildet sind, von denen geht keiner mehr rein. Da wurde mir auch berichtet von ganzen Kursen, aus denen kein einziger in den Beruf einmündet. Und das wollten wir natürlich genauer wissen. Und das mag in einer Einrichtung oder in einem Jahrgang tatsächlich so sein, aber in der Summe, in der Masse scheint das keine Rolle zu spielen. Also wir sehen, dass bei den alten Pflegenden über 90% in den Beruf auch reingehen, und in der Gesundheits- und Krankenpflege sind es über 80%, die einmünden. Das sind, glaube ich, schon mal ganz wesentliche Ergebnisse, die so ein bisschen auch konträr zu diesen Mythen und Meinungen stehen, die wir ganz oft leider auch viel zu oft immer in den Medien präsentiert bekommen.
Ja, Michael, welche Schlüsse lassen sich denn daraus jetzt ziehen, wenn man Wege sucht, junge oder auch etwas ältere Menschen in unseren Beruf zu bringen? Und wie erreichen wir die eigentlich?
Also bei den jungen Leuten, also bei den Berufseinmündenden, haben wir gesehen, es gibt drei treibende Ideen, weswegen sie in den Beruf gehen. Also das erste ist die Motivation, seine Arbeitskraft für etwas einzusetzen, was einem sinnvoll erscheint. Also diese Sinnstiftung, das ist übrigens auch kein neues Ergebnis, das sehen wir auch in den DGB, in dem Index Gute Arbeit. Da sehen wir immer wieder, dass die Krankenpflege überdurchschnittlich abschneidet bei der Frage, erkenne ich einen Sinn in dem, was ich tue? Das ist ein ganz starker Motor, und sich auch für andere einzusetzen, ist übrigens nicht pathologisch, also das heißt, es ist keine Erkrankung, die da zugrunde liegt, ne, es ist kein Helfersyndrom, sondern es ist einfach eine primäre Motivation. Das zweite, was wir gesehen haben, dass die Auszubildenden deswegen überwiegend in den Beruf reingehen, weil sie sich vorher schon vergewissert haben. Also das heißt, die haben Berufspraktika gemacht, die haben Einblick genommen in die Arbeit und wollen das machen. Die sind also nicht irgendwie per Zufall dazu gekommen oder weil sie gar nichts andere, keine anderen Berufsperspektiven haben. Die Schlüsse, die man daraus ziehen muss, ist natürlich, wir brauchen einen roten Teppich für Praktikanten. Also ein Praktikant soll bitte nicht einfach nur mitlaufen oder irgendwie auf eine Station gesteckt werden nach dem Motto, ja, wir haben jetzt hier einen Praktikanten, was sollen wir mit dem machen? Sondern das sind die Kollegen der Zukunft, und da müssen wir uns drum kümmern und denen alles zeigen, was spannend an dem Beruf ist. Alle Felder zeigen, die in einer Klinik spannend sind, und ihm alles Mögliche offerieren, weil die Pflege ist so unendlich breit in der Möglichkeit hinterher des Einsatzes. Und das Dritte, was wir gesehen haben, ich glaube, das spielt für die Zukunft auch nochmal eine ganz wichtige Rolle, ist die dritte, am häufigsten genannte Motivation war zu sagen, das ist ein sicherer Job, das ist ein krisensicherer Job. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Krisensicherheit in der kommenden Zeit erst einmal auch ein weiterer Motor für die Pflege sein kann. Denn in vielen anderen Sektoren hören wir von einem gigantischen Stellenabbau. Nehmen wir nun mal die Tech-Szene, die wir da kommen, jeden Tag kommen aus den Staaten kommen Daten von 10.000 Leute bei Amazon, 10.000 Leute bei Twitter oder sonst was sollen ihre Jobs verlieren. Also die Jobsicherheit, die spielt eine große Rolle, und das ist natürlich etwas, womit Pflege auch punkten kann. Wir müssen es aber auch benennen, und ich glaube, das ist das, was uns bislang vielleicht nicht so unbedingt immer gut gelingt, dass wir die Stärken des Berufes auch wirklich benennen können und damit auch richtig in die Werbung eintreten, ne? Und nicht mit irgendwelchen kruden Plakaten ne, da hat jeder von uns Plakate vor Augen mit einer als Punkerin geschminkten älteren Dame, die sagt, pack meinen Pfleger nicht an oder sowas. Ich halte das für eine Trivialisierung und für vollkommenen Humbug. Also wir müssen mit völlig anderen Punkten an den Start gehen als mit solchem Irrsinn.
Ja, Michael, wie sieht es dann aus mit den berufserfahrenen Kolleginnen und Kollegen? Wie können wir diese im Beruf halten oder in höhere Stellenanteile bringen? Und macht Letzteres überhaupt Sinn, wenn Sie Ihre Stelle doch bewusst zur Entlastung reduziert haben?
Also ich glaube, die Frage nach den Personen, die im Beruf stehen, wir haben die ja befragt, was ist das, was euch da momentan drückt? Und das ist das, was wir auch erwarten können, nämlich dass sie sagen, es ist der Schichtdienst, es ist die Belastung durch das Einspringen, es ist die fehlende Dienstplansicherheit, es sind Fragestellungen dabei, dass man befürchtet, dass das Familienleben leidet, die eigene Gesundheit leiden könnte. Also das sind die Faktoren, die natürlich drücken auf den Erwerb. Und das sind übrigens die gleichen Faktoren, die von Teilzeitkräften angegeben werden, die sagen, ich mache genau deswegen Teilzeit. Und jetzt muss man zwei Dinge, glaube ich, miteinander in die Waagschale werfen. Nämlich das eine, dass wir unterschieden haben, warum berücksichtigen die einen das und die anderen eben nicht. Und wir sehen das bei der Gruppe, die in Vollzeit arbeitet, überwiegend es nur einen einzigen Grund gibt, das zu tun. Und das ist die ökonomische Abhängigkeit davon. Also man kann es sich schlichtweg nicht leisten, in Teilzeitarbeit zu gehen. Und die Teilzeitmitarbeitenden sagen, das ist für uns ein hohes Gut, dass wir uns das erlauben können, mit einer 75%, mit einer 80% Stelle zu arbeiten. Und deswegen glauben wir auch hier, dass man so ehrlich sein muss zu sagen, reines Geld reinwerfen in den Beruf, ohne auch darüber nachzudenken, wird erst einmal dazu führen, dass der Anteil an Teilzeitbeschäftigten weiter zunimmt. Ich halte das nicht für schlimm. Ich halte das auch nicht für schlecht. Ich bin ein ausdrücklicher Befürworter von höheren Lohnniveaus in der Pflege. Das muss man klar unterstreichen. Aber man muss auch so ehrlich sein zu sagen, kurzfristig wird man damit erst einmal einen negativen Effekt erzeugen, nämlich weniger Pflegepersonal, weil mehr Leute in Teilzeit arbeiten. In der Gesamtheit, und da habe ich wieder viele Gespräche schon drüber geführt, in der Gesamtheit überzeugt mich mittlerweile ein Argument sehr wohl. Das ist nämlich das Argument, ja, aber das ist doch eigentlich toll, wenn es uns gelingt, einen Job aufzuzeigen, wo man sagt, du kannst mit diesem Job auch bei einer 80%-Stelle schon vernünftig leben. Und dann hält er dich auch vielleicht gesund genug, um eben den über eine lange Wegstrecke auch gehen zu können. Also ich bin gar kein großer Befürworter von der Frage, alle Pflegekräfte in Vollzeit zu bringen. Das wird uns gar nicht gelingen. Das lässt einen Frauenberuf generell nicht zu, weil es überwiegend Care-Arbeit ist, die von Frauen geleistet wird, außerhalb des beruflichen Tuns. Und das müssen wir wirklich wahrnehmen. Das ist eigentlich auch wieder eine Chance. Wenn wir das umdrehen, ist es eine Chance, dass wir sagen, mehr Geld in der Pflege ja, aber nicht mit der Idee, dann kommen da mehr Leute, sondern mit der Idee, dann können die Leute, die da drinnen arbeiten, ihre Arbeitskraft auch erhalten und können länger in dem Beruf bleiben, können bis zum Renteneintritt in dem Beruf bleiben. Und die Einrichtungen sagen uns schon seit Jahren, also egal, wo wir größere Studien gemacht haben, in welchem Bundesland, wir sehen immer wieder, dass die Einrichtungen sagen, diese Karte haben wir schon lange gespielt. Also das ist kein Novum mehr zu überlegen. Jemand, der bei uns eine Vollzeitstelle haben will, der kriegt die auch. Und deswegen glaube ich, ist das Potenzial nicht riesengroß. Also wir werden den Fachkraftmangel nicht lösen über die Fantasie, Teilzeitkräfte in Vollzeitkräfte umwandeln zu können. Das ist eine Fantasie, aber die hat leider keine Realität.
Okay, anknüpfend an diese Überlegung zur Motivation der Nachwuchskräfte, wie groß ist denn die Bedeutung des Gehaltes in der Intensivpflege als Motivationsfaktor aus deiner Sicht?
Also Geld spielt eine Rolle, vollkommen klar. Und ich habe gerade ja auch nochmal gesagt, es geht nicht darum zu sagen, da soll niemand mehr Geld verdienen, weil dann gehen die alle in Teilzeit. Das ist ein genauso blödsinniger Trugschluss. Und Geld spielt eine Rolle. Also wir sehen das auch bei den Berufseinmündenden, die eben sagen, wir wollen überwiegend in Vollzeit arbeiten, weil das sind junge Menschen, die sind sehr flexibel überwiegend. Die wollen, die haben nicht so eine große Frage an Dienstplansicherheit, die haben eher eine Frage an, dass ihnen das Gehalt gezahlt wird, von dem sie denken, dass sie es auch verdienen. und dass sie es auch wert sind. Das kommt auch dort an einer herausgehobenen Stelle, also die Gehaltsfrage. Ich glaube, das ist für die Intensivpflege natürlich immer ein Sektor gewesen, wo wir durch zusätzliche Vergütungen auch höhere Löhne erzielen konnten. Die Frage ist natürlich, gilt das auch für Leitungskräfte? Denn da sehe ich zum Beispiel momentan ein Riesenproblem. Es gibt kaum ökonomische Anreize, sich in Leitungspositionen hineinzubewegen. Das ist sicherlich ein Problem. Und die Intensivpflege wird ihre Probleme der Fachkraftsicherung und der Suche nicht alleine über das Geld lösen. Denn da spielen, glaube ich, nochmal andere Dinge eine Rolle, dass wir nicht genug Leute haben, die schon in der Ausbildung Kontakt in die Intensivpflege hineinbekommen, dass Mitarbeitende gerade in den letzten Jahren natürlich auch nicht so angeleitet werden konnten, dass sie das Gefühl der Überforderung haben, eher in dem Sektor und dann auch sich schnell wieder einem anderen Sektor zuwenden, weil sie halt sagen, das ist mir hier doch ein Stück weit zu viel oder ein bisschen zu heavy und deswegen mache ich das nicht. Also ich glaube, das sind eher die Dinge, also ein gutes Anleitungskonzept ist sicherlich ebenso wichtig wie eine gute Bezahlung.
Michael, in diesem Zusammenhang, neben der guten Bezahlung, wie ist das eigentlich mit diesem von den Medien mitgeprägten Bild der Pflegeberufe in der Öffentlichkeit? Ich denke an Begriffe wie Pflegenotstand, Helfersyndrom, Flexit und Ähnliches.
Also ich glaube, wir tun uns da überhaupt gar keinen Gefallen, wenn wir das redundant permanent selber auch noch anführen. Also ein Notstand ist für mich eine Situation, in der man bundesweit flächendeckend Versorgung nicht mehr gewährleisten kann. An diesem Punkt stehen wir nicht. Wir stehen auch in diesem Punkt im Krankenhaus nicht. Wir haben zwischen 2018 und 2020 31.000 Vollzeitkräfte mehr in den Krankenhäusern. Das ist der größte Aufbau der letzten 20 Jahre, weil wir haben auch über nach der Abschaffung der Pflegepersonalregelung über viele Jahre einen drastischen Personalabbau erlebt. Der hat Spuren hinterlassen und wir sind jetzt wieder erst anfänglich wieder auf dem Niveau oder über dem Niveau von dem, was wir 1995 mal als Pflegekräfte hatten. Aber wir tun uns ja keinen Gefallen, wenn wir auf der einen Seite sehen, da sind 30.000 Pflegestellen zusätzlich finanziert und die sind auch besetzt. Und auf der anderen Seite sagen wir, das reicht von vorne bis hinten nicht, wir haben einen Notstand. Also dann verlieren wir ein Stück weit die Glaubwürdigkeit auch gegenüber der Politik und da müssen wir höllisch aufpassen. So etwas, was du eben gesagt hast, wie Helfersyndrom, das wäre ein Wort, ich führe das gar nicht. Also das ist für mich ist das eine primäre Motivation von Pflegekräften, sich so zu engagieren, dass man sagt, mein Leben soll auch Sinn haben. Und deswegen dürfen wir das nicht pathologisieren, sondern müssen eben sagen, es ist eine Stärke dieses Berufes. Und die Bilder, die in den Medien transportiert wurden in den letzten Jahren, die sind leider enorm stabil. Da kommst du mit der kleinen Waffe der Empirie kaum gegen an. Und ich erlebe das auch immer wieder, bei euch jetzt natürlich nicht, aber ansonsten bin ich auch vielfach von Medien angefragt, als jemand, der Daten liefern kann, der Aussagen zu bestimmten Fragestellungen liefert. Und ich merke immer wieder, dass das Skript, was da vorliegt, also die Geschichte ist eigentlich schon erzählt, bevor der Experte befragt wird. Und dann ist es schwierig, sich dagegen zu positionieren und zu sagen, hören Sie mal, das stimmt doch gar nicht. Oder zeigen Sie mir bitte, an welchen Daten haben Sie den Flexit denn auszumachen? Und dann wird gesagt, ja, wir haben hier vier Pflegekräfte gefragt, die sind ausgestiegen. Dann sagt man, ja, das ist toll, dass da vier Pflegekräfte ausgestiegen sind. Das ist normale Berufsfluktuation. Das hat aber mit dem Flexit nichts zu tun. Ne? Da sind Leute ausgestiegen oder die haben ihr Berufsfeld verändert. Die sind aus dem Bereich der Krankenhausversorgung in die ambulante Versorgung gegangen. Das ist aber kein Flexit, sondern dann versorgen die weiter. Und die versorgen in einem zentral wichtigen Versorgungsbereich in Deutschland. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir das nicht so mittragen und weitertragen. Und ich habe eine andere spannende Studie mit Kollegen zusammen, die wir gerade auch fürs BMG machen. CoWeb heißt die. Da beschäftigen wir uns mit der Frage auch der Wirkung von Sprache. Und da sehen wir eben, welchen Schaden die Pandemie da angerichtet hat. Aber nicht nur die Pandemie, sondern eher die Berichterstattung in der Pandemie. Denn da haben uns über 93% der über 3.000 befragten Pflegekräfte haben uns gesagt, In den Medien sehen wir viel zu wenig die Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten. Da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Das wurde eng geführt auf einzelne Versorgungssektoren. Wir sehen, dass in der Öffentlichkeit eigentlich viel zu wenig bekannt ist über Karrieremöglichkeiten, über Aufstiegschancen in diesem Beruf. Und deswegen waren es auch nur 10%, die gesagt haben, da wird überhaupt ein realistisches Bild vermittelt. Ne? Von 3.000 Befragten haben 10% gesagt, das, was da erzählt wird, ist richtig. Und 90% haben gesagt, das stimmt doch alles nicht. Also das ist, glaube ich, schon fundamental zu sehen. Ne? Und wir sehen auch, dass diese Worte, die in den Medien berichtet wurden, sowas wie die Helden der Corona-Pandemie, das kommt unter Pflegenden extrem schlecht an. Die erleben das ja gar nicht als Aufwertung, sondern die erleben das ja als eine Abwertung ihres Tuns, weil sie halt sagen, wir sind keine Helden, wir sind auch keine Engel. Wir wollen einfach professionell unsere Arbeit umsetzen. Und ein Heldenmythos entsteht ja nur dadurch, dass Leute etwas leisten, was kein anderer leisten möchte. Und wo man eigentlich implizit dann dazu aufruft, doch bitte durchzuhalten, noch mehr zu tun, und infiziert seine Arbeit auszuüben, ne? So wie die RKI-Richtlinie, das ja als allererstes mal vorgesehen hatte, zu sagen, wir gehen mal davon aus, infizierte Pflegekräfte können ja auch andere Infizierte noch weiter pflegen, so dass das damit tut sich auch niemand einen Gefallen. Und das kommt in der Pflege selber echt schlecht an. Das Einzige, was wir gesehen haben, was in der Pflege als Wertschätzung wahrgenommen wurde, waren Begriffe wie systemrelevant. Dass man gesagt hat, okay, das ist wirklich mal etwas, ja, das wird anerkannt und das wird auch gesehen. Aber mit vielen dieser Berichte in den Medien haben wir wirklich Schwierigkeiten. Nicht nur, weil sie faktisch manchmal auch einfach nicht stimmen, sondern auch, weil sie inhaltlich auch für die Pflege gefährlich werden können.
Michael, aus der Praxis höre ich immer wieder von Kollegen und Kolleginnen, dass wir Abwanderung haben zu sogenannten Personalvermittlern oder privaten Dienstleistern. Zum Teil wird auch die Stelle reduziert, um dort zusätzlich zu arbeiten. Habt ihr dazu aktuelle Erkenntnisse?
Naja, also das ist in den unterschiedlichen Bundesländern nochmal unterschiedlich zu sehen. Aber jetzt für das größte Bundesland mit den meisten Pflegekräften, also es sind um die 190.000 Gesundheits- und Krankenpflegende, die da sozialversichert beschäftigt sind, da ist der Anteil derer, die nebenbei noch einen anderen sozialversicherungspflichtigen Beruf haben, der liegt bei ungefähr 11%. Also das heißt, der Anteil derer, die jetzt in meinetwegen eine Teilzeitstelle auf der Intensivstation machen und nebenbei noch bei einem privaten Anbieter in der häuslichen Intensivversorgung tätig sind, das dürfte so in etwa, das sind diese 11%. Wie viele jetzt genau in diesen Bereich reingegangen sind, das wissen wir so nicht. Dazu haben wir so keine Zahlen. Wir haben damals mal für die Pflegekammer in Niedersachsen eine Befragung unter den Pflegekräften gemacht. Und da haben uns beide Gruppen gearbeitet. Und was wir da beobachtet haben, ist, dass die meisten gesagt haben, von den Pflegekräften, die also nicht in einem privaten Dienstleister tätig sind, die haben uns gesagt, wir wissen, dass wir da mehr Geld verdienen. Wir wissen, dass wir da auch unsere Schichten selber bestimmen können, unsere Arbeitszeiten selber bestimmen können. Aber in der Gesamtheit der Attraktivität stinkt das nicht an gegen das, was ich habe, nämlich, dass ich ein klares Votum für mein Team habe. Also Pflegende sind Teamplayer. Überwiegend sind die Pflegenden enorm ortstreu. Das heißt, die sagen, ich kann mich auch nicht zu einem Dienstleister verpflichten, der mich dann 40, 50 Kilometer weiter entfernt in ein anderes Krankenhaus bringt oder so. Da habe ich gar keine Lust zu. Die sind also sehr ortstreu. Und deswegen glaube ich, ist die Attraktivität tatsächlich momentan sehr auf das Materielle begrenzt. Und auch da muss man ja nochmal gucken, was ist denn mit Altersvorsorge oder was ist mit anderen Bereichen? Ist das wirklich so, dass der ökonomische Nutzen so riesengroß ist? Wenn er so groß wäre, würden wir auch in den Einrichtungen keinen Zuwachs an Personal sehen können, weil dann würden alle zu den privaten Vermittlungsagenturen gehen. Die sehe ich aber auf jeder Messe auch mit ihren Ständen stehen und sagen, wir haben Personalbedarf. Also die müssen genauso werben, wie das Kliniken tun und genauso machen, wie das stationäre Altenhilfeeinrichtungen tun. Dass das eine zentrale Bedrohung ist, glaube ich von daher erst einmal nicht. Aber man muss natürlich sagen, das ist nicht schön. Das ist vor allen Dingen für die Leute nicht schön, die eben in den Kliniken dann die Dienste übernehmen müssen, die ihnen die anderen noch übrig lassen.
Es bleibt noch ein wenig Zeit für zwei kurze Fragestellungen, die wir nun heute nicht mehr ausführlich besprechen können. Vielleicht magst du uns dennoch dazu kurz deine Ansicht und, falls du hast, auch Zahlen und Fakten nennen. Zum Beispiel hören wir immer mal wieder die These, dass der Pflegefachkräfte in der Patientenversorgung auch wegen der zunehmenden Akademisierung fehlen. Was ist von dieser Aussage zu halten?
Ja, das ist natürlich also jetzt von der Datenlage her der mit Abstand größte Witz, der erzählt wird. Ne? Also akademisierte Pflegekräfte, da müssen wir nochmal unterscheiden, sind akademisierte Pflegekräfte die Leute, die jetzt ins Pflegemanagement wechseln, dann wechseln die innerhalb des Berufes der Pflege ihr Aufgabenfeld. Das ist aber kein Flexit und auch keine Bedrohung. Ne? Also so viele PDL-Stellen in Deutschland gibt es gar nicht, dass es zu einer Bedrohung werden könnte. Das Zweite sind natürlich die Pflegepädagoginnen und Pädagogen, die wir übrigens händeringend brauchen, weil wir an allen Schulen sehen, mehr Pflegepersonal könnten wir gar nicht qualifizieren, als wir derzeit qualifizieren, weil die Pädagoginnen und Pädagogen fehlen. Also von daher sind die herzlich willkommen und keine Berufsflüchtlinge, sondern das sind Menschen, die sich in einer gewissen Lebensphase entscheiden, innerhalb ihres Jobs nochmal die Perspektive zu wechseln. Das machen andere im Handwerk oder in der Industrie machen das auch. Das ist also auch nicht erschreckend. Und dass Pflegekräfte jetzt in der klinischen Versorgung, also in der Patientenversorgung fehlen, weil sie akademisiert werden, da lag der Anteil derer im Vergleich jetzt zu den beruflich Qualifizierenden, lag der Anteil im letzten Jahr bei 0,7%. Und im vorletzten Jahr, wo wir die Daten erhoben hatten, lag das bei 0,49%. Also es sind 0,1%. Also deswegen ist eine akademisch qualifizierte Pflegekraft, die also primär qualifizierend akademisch unterwegs ist, in homöopathischen Dosen in Einrichtungen vorhanden. Und also im Moment würden die eher unter Artenschutz gestellt, als dass sie eine Bedrohung für die klinische Versorgung darstellen würden. Hinzu kommt, dass das Argument selbst ja falsch ist. Also zu sagen oder denen zu unterstellen, die wollen dann gar nicht mehr in diesem Sektor arbeiten. Es hat bei mir noch keiner meiner Studierenden in der angewandten Pflegewissenschaft, wo wir Leute auch entsprechend qualifizieren, hat gesagt, ich mache das, um hinterher nicht mehr in der Pflege zu arbeiten, sondern die wollen ja genau in die Pflege, die gehen ja deswegen nicht ins Management oder nicht in die Pädagogik. Aber das ist nun wirklich auch keine Bedrohung und selbst der Wissenschaftsrat, der ja vor 10 Jahren schon die Studie gemacht hat und gesagt hat, 10-20% müssten eigentlich akademisch qualifiziert sein, diesen Anteil werden wir auch in den nächsten 10 Jahren nicht erreichen können. Ne? Und da reden wir immer nur von Teilakademisierung. Also das ist ein wichtiges Argument zu sagen, Teilakademisierung in vielen anderen Ländern oder in allen anderen Ländern, wo die Pflege akademisch ist, haben wir auch Pflegekräfte oder nur Pflegekräfte, die dann eben akademisch qualifiziert in der Versorgung sind. Also da werden Bedrohungsszenarien aufgebaut und da ist die Pflege manchmal selber, und das erschüttert mich so, selber so komisch, weil wenn wir uns so ein paar Jahre zurückbeamen, was gab es für eine Aufregung um die Generalistik? Ja, da wurde gesagt, da werden hinterher 50.000 der Ausbildungsplätze wird es nicht mehr geben nach der Generalistik. Kleiner Faktencheck, es gab noch nie so viel Auszubildende wie 2021. Das ist mit Abstand der größte Jahrgang, der ausbildungsstärkste Jahrgang, den wir in der Pflege in Deutschland hatten, seitdem das gemessen wird. Also da ist viel, da heizen wir uns aber auch gegenseitig hoch. Und was mich dann manchmal eben erschüttert ist, warum wird das so wenig über Datenbasis gemacht? Warum guckt man da nicht erstmal nach oder fragt erstmal an, sondern warum poltert man wie so ein Poltergeister in die medialen Diskussionen hinein und sagt, jetzt nehmen uns die Hochschulen noch die Pflegenden weg, die wir am Krankenbett so gut gebrauchen könnten. Also das ist Unfug hoch 3.
Michael, mich drückt seit Anfang an eine Frage, die muss ich dir jetzt stellen, bevor wir gleich aufhören. 31.000 mehr Vollkräfte. Warum spüren wir die nicht? Wo sind die? Warum haben wir das Gefühl, wir sind nicht mehr geworden?
Martina, und genau das ist das, was ich denke, weswegen wir in diese Bereiche viel genauer reingucken müssen. Ne? Was natürlich immer wieder ein Problem der begrenzten Ressourcen oder der begrenzten Möglichkeiten auch von Pflegeforschung ist. Ich glaube, wir haben einerseits natürlich momentan da drin noch mehrere Möglichkeiten an komischen Verzerrungen liegen. Der eine Verzerrungseffekt mag mit Corona und mit jetzt irgendwie Corona zwar in einer milderen Form, aber plus mit Grippe gepaart. Also das heißt, wir haben zwei vollkommen chaotische Jahre hinter uns, in denen dir, glaube ich, keiner sagen kann, hätte man mehr Kräfte gespürt bei einer zeitgleichen Ausfallquote, wo ja ganze Universitätskliniker gesagt haben, ich habe hier 400, 500 oder 600 Mitarbeitende parallel in Quarantäne. Da kann man die nicht spüren. So, das andere ist, dass wir natürlich gucken müssen auf den Intensivstationen, hat sich denn tatsächlich nichts verändert? Also seit der Einführung der Personaluntergrenzen, ist das denn so, dass wir keinerlei Verbesserung haben? Wir haben ja 2014 mit dem Pflegethermometer in der Intensivszene nachgeguckt und da war es zum Beispiel völlig normal, am Nachmittag 1 zu 3,5 in der Patientenversorgung zu haben. Wenn das da heute anders ist, dann muss man natürlich auch sagen, reicht das schon oder ist das schon gut? Aber pauschal zu sagen, hier ändert sich nie was oder hier tut sich überhaupt nichts und das gegen jede Empirie, das ist immer gefährlich und das meine ich mit Glaubwürdigkeitskrise, die wir da selber dann auch produzieren. Mein Plädoyer ist also, lasst uns vernünftige Untersuchungen machen, wo wir auch dann aufzeigen können, sind das denn alles Pflegekräfte, die in der klinischen Versorgung angekommen sind? Haben wir da vielleicht andere Effekte mit drin, wie das über das Pflegebudget die Hilfskräfte wieder outgesourced wurden und die Arbeiten jetzt wieder zurückverlagert werden auf Pflegekräfte, so dass da auch vielleicht zwei Leute mehr auf einer Station deswegen nicht auffallen, weil die jetzt wieder anfangen, Komödien zu putzen und mit diesen lustigen, bunten Essenszetteln durch die Gegend zu laufen, um zu sagen, was möchten Sie denn morgen für ein Brötchen haben? Also das sind ja alles Dinge, die parallel laufen. Ne? Wir haben einerseits mehr Personal, was auch über Budgets finanziert wird und auf der anderen Seite eine Rücknahme von Personalstrukturen, die eben darüber nicht mehr finanziert werden können. Und in einzelnen Krankenhäusern läuft genau diese Rückwärtsbewegung ja ab, dass also alles, was outgesourced war, wieder reingesourced wird, aber dann wieder zurück auf die Pflege delegiert wird. Und dann spürst du diese Effekte nicht. Wenn wir das aufzeigen könnten, dann hätten wir ein gutes Argument in der Hand, um zu sagen, was wollt ihr denn? Ihr könnt uns doch nicht 30.000 Leute in zwei Jahren in die Krankenhäuser bringen und auf der anderen Seite Tätigkeitsfelder ausweiten, die wir vor 15 Jahren aus gutem Grund schon abgegeben haben. Ja, also da müssen wir, glaube ich, genauer werden und genauer hingucken. Und das erreicht man typischerweise nur durch gute Studien, durch gute Befragungen.
Vielen Dank. Wir sind nun am Ende eines intensiven und interessanten Gespräches. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht fertig mit dem Thema. Andreas Jungblut und ich danken dir, Michael, für deine interessanten und auch klärenden Ausführungen und wünschen dir noch einen angenehmen Tag. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken wir uns für ihr Interesse und hoffen, Sie schon bald wieder im Audio-Podcast des Bremer Wortboten begrüßen zu können. Sie wissen ja, der Bremer Wortbote. Lebendig, kritisch, klar. Bleiben Sie uns gewogen. Ihre Martina Bauer und
Andreas Jungblut. Auf Wiederhören. Verehrte Zuhörende, ich hoffe, dass Ihnen auch dieser Podcast gefallen und Ihre Erwartungen erfüllt hat. Es wäre toll, wenn unsere Podcast-Reihe für Sie eine interessante und nützliche Informationsquelle sein würde. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass mit diesem Format persönliche Begegnungen, das einander zuhören und das miteinander diskutieren ersetzen könnte. Ein tatsächliches Zusammentreffen, bei dem unsere persönliche kognitive Kompetenz zum Tragen kommt, ist unverzichtbar für unsere Existenz in komplexen Arbeitswelten, aber auch persönlichen privaten Gemeinschaften. Deshalb der Vorschlag. Besuchen Sie unsere Website www.intensivmed.de. Informieren Sie sich über das nächste Bremer Symposium. Kommen Sie im Februar 2023 nach Bremen. Ich möchte Sie wie immer dazu ermuntern und würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei sein würden. Glauben Sie mir, es lohnt sich. In diesem Sinne wieder, mit den besten Grüßen aus Bremen. Ihr Werner Kuckelt.
Die Dieser Podcast ist eine Produktion des Vivim Bremen in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen und der HCCM Consulting GmbH mit freundlicher Unterstützung der Helios Simulations- und Notfallakademie Erfurt. Wir machen euch fit für den Notfall.